Live in Mixtapes. Hallo Lukas.
Ja, hallo Christian.
Das war das schöne Lied Death von der Band White Lies und da heißt The Fear's Got a Hold on Me. Da geht es um Flugangst. Mhm. Hast du Ängste?
Angst, wovor glaube ich viele Angst haben. Ich habe Angst vor kleinen Räumen. Mit dem Bonus, dass ich dann das Gefühl habe, oder die Angst stärkt sich, wenn ich dann das Gefühl habe, ich komme dann da auch nicht mehr weg oder nicht mehr raus. Sowas. Also der Klassiker ist bei mir die MRT-Geschichte.
Ich bin im MRT geht es mir immer sehr gut.
Nein, furchtbar.
Ja, die Angst habe ich nicht. Ja. Ist das, glaubst du, eine krankhafte Ausprägung deiner Angst
schon? Das werden wir dann heute, glaube ich, unseren Experten fragen.
Ja.
Vorher möchte ich dich fragen, wovor hast du Angst?
Ich habe Angst, wenn ich Halsweh bekomme, dass das Halsweh nie wieder weggeht.
Okay.
Also ich habe jetzt gar nicht Angst so vom Sterben, wie der in dem Lied, sondern irgendwie Angst vor einem Leben in Krankheit.
Dass die Situation für immer ewig bleibt, die Ist-Situation.
Ja. Aber wir werden die Krankhaftigkeit dieser Sache klären. Wir sind wieder bei unserem Psychodoc. Jens, hallo.
Hallo Christian, hallo Lukas. Schön, dass ihr hier seid.
Ja, schön, dass du uns eingeladen hast. Unsere Hörer kennen dich ja schon. Wir haben interessanterweise unsere allererste Folge mit dir aufgenommen. Sie war zum Thema Depression. Und ich glaube, das ist einer der größten Erfolge. Jemand hat sich diese Depressionsfolge angehört und hat eigentlich vorgehabt, dass er zum Psychiater geht und sagt, ich bin depressiv und wollte sich was verschreiben lassen. Und nach der Folge hat er sich gedacht, ich bin eigentlich gar nicht depressiv.
Das ist ein guter Erfolg, oder?
Ja, also wir haben jemanden vor der Psychiatrie bewahrt.
Du musst ihm die Honorarnote schicken dann.
Ja. Ja, das war ja auch ein Ziel dieser Folge, ne? Dass wir gesagt haben, wir wollen gern ein bisschen ein Gradmesser rausbringen, wo man entscheiden kann, ist das krankhaft oder ist das jetzt nur eine Laune oder eine Stimmung, in der man sich befindet. Also kann man ja aber nachhören, ne? Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, was genau. Da zu hören war.
Wovor hast du Angst?
Wovor habe ich Angst? Ich habe Angst vor Siechtum, ähnlich wie du. Also so spontan wird mir das als erstes einfallen, weil ich bin ja im Gegensatz zu euch nicht vorbereitet auf diese Frage. Aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, das Erste, was mir einfällt, ist langes, elendes Sichtum.
Okay, na, das ist wirklich ähnlich. Ja. Wir hören uns daher Lieder über Angst an, da gibt es auch eine Menge. Und fangen wir mit einem besonders verstörenden Lied an vielleicht, mit Waves of Fear von Lou Reed. Und Jens, weil du ja in deiner eigenen musikalischen Tätigkeit, du deutscht gern englische Lieder ein.
Mhm.
Ich glaube, deine neueste Idee ist, Sledgehammer einzutexten.
Mhm.
Haben wir dann noch eine deutsche Version davon, das heißt dann Wellen der Angst. Das eine ist eben vom Lou Reed und das andere ist von der Wiener Band Die Buben im Pelz.
Und wer chillen will, ist falsch heute, sagen wir uns.
Ne? Genau.
Waves of fear attack in the night. Waves of revulsion, sickening sights. My heart's nearly bursting, my chest choking tight. Waves of fear. Waves of fear. Waves of fear. Squat on the floor, looking for some pill. The liquor is gone, blood drips from my nose. I can barely breathe. Waves of fear, I'm too scared. I'm too afraid to use the phone. I'm too afraid to put the light on. I'm so afraid I've lost control. I'm suffocating without a word. Crazy with sweat, spittle on my jaw. What's that funny noise? What's that on the floor? Waves of fear, pulsing with death. I curse at my tremors. I jump at my own step. I cringe at my terror. I hate my own smell. I know where I must be. I must be in hell. Waves of fear. Waves of fear.
Ich trau mir nicht mehr das Handy abheben. Ich glaube, wenn ich mir das Licht aufdrehe, hab so einen Schiss, hab ich nicht in der Hand. Scheiß mich an. Ich bin so am Sand.
Erst wir ich schwitz, fett wir ein Zeug. Was sind das für Viecher, was gerade tut im Eck? Bin voll Angst, im Takt mein Krepier. Mein Leber sagt dir, das Schwarz sagt mir hier, ich krieg unters Bett und weiß ganz genau, die Hölle fängt erst an, die Angst ist ein Sau. Weg vor Angst,
weg vor Angst,
weg vor Angst,
weg vor Angst,
weg vor Angst.
Das heißt ja immer wieder, Angst oder Furcht ist ja per se nichts Schlechtes, weil das ist eine Art Alarmsystem und deswegen hat der Mensch überlebt und die gegen bei den Mammuts immer Angst bekommen und weggelaufen und es ist daher gut, dass man das hat. Aber irgendwann wird es auch krankhaft. Mhm. Krankhafte Angst würde man wahrscheinlich im Englischen Anxiety sagen. Wie kann man das abgrenzen?
Also normal ist es so abgegrenzt, dass der Übergang in den Leidensdruck rein die entscheidende Unterscheidung ist für krankhaft und nicht krankhaft. Also in der Psychiatrie, so für die neurotischen Störungen generell gesprochen, wenn du darunter leidest, kann man es als Störung mal primär betrachten. Wenn du nicht darunter leidest, dann ist es also keine Störung. Also es gibt keine Angststörung, unter der man nicht leidet, sozusagen. Und Leidensdruck würde zum Beispiel bedeuten, wenn der Lukas kein MRT machen kann, weil er Klaustrophobie hat oder weil er ein Medikament braucht, dann ist das ein gewisser Leidensdruck und deswegen würde man da von der Klaustrophobie sprechen, ja, weil er in einem engen Raum Angst bekommt. Und dadurch entsteht so die Diagnose. Ne? Weil prinzipiell, du hast es eh richtig gesagt, es ist so, dass die Angst natürlich einen ganzen, eine Basisemotion ist, die ganz wichtig ist und die uns sozusagen immer vor dem ja inzwischen schon so einen langen Bart habenden Säbelzahntiger schützt und die unser Überleben sichert und uns vorsichtig macht sozusagen und ein bisschen zurückhaltend und nicht so draufgängerisch. Und gleichzeitig natürlich tut die Angst auch unheimlich viel Energie bereitstellen, also für die Flucht. Ne? Weil der Angst gibt es ja im Wesentlichen diese drei Mechanismen, dass du eben einen Todstellreflex hast, Freezing, dass du davon rennst, ist die Flucht, Flight oder Angriff. Ja? Und Fight ist es dann, ne? Im Englischen. Also Freeze, Flight or Fight. Das sind die drei Reaktionsweisen auf die Emotion. Also jede Basisemotion hat ja einen bestimmten Set von Reaktionsweisen, die sozusagen von deinem Stammhirn, gäbe es kein Großhirn, unmittelbar auf dich losgelassen werden. Und Angst hat eben diese drei Reaktionen. Und das kann man eben auch schön beobachten, jetzt bei jeder Form von Angst, ja, kann man das eigentlich sehen, was mit den Menschen dann passiert. Und es kann total sinnvoll sein, eben der Käfer, der freest, wenn er den Schatten vom Vogel über sich sieht oder spürt, ne, und dann wird er nicht mehr gesehen, weil er sich nicht bewegt, weil er anders sowieso nicht davonkommt. Und das Kaninchen, das davonläuft und der Löwe, der im Rangkampf sozusagen auf Angriff schaltet, ne, oder das Pferd, der Esel, die sich dann auf einmal sehr effektiv mit ihren Hufen wehren gegen angreifende Raubtiere zum Beispiel. Ja.
Aber der Leidensdruck selber, der ist ja auch ein Graubereich. Ne? Ich kann ja das quasi nach hinten verschieben, solange wie es geht. Das heißt, der Bereich ist dann noch nicht diese krankhafte Angst. Solange ich das, den Leidensdruck spüre und das aushalte und damit leben kann, ist das eine Art Vorhof der chronischen Angst? Oder?
Ja, es ist halt so, dass du sozusagen jetzt in deinem Fall mit der Klaustrophobie eine Einschränkung in deiner Lebensrealität hast. Du kannst dich nicht in engen Räumen gut aufhalten. Mhm. Oder Adriano Celentano hat eine Flugangst gehabt, der ist nur mit dem Zug zum Konzert gefahren. Ist sozusagen eine beschreibbare Einschränkung deiner normalen Lebensbezüge, würde ich mal so sagen. Deswegen kann man es diagnostizieren. Ob man es dann behandelt, ist wieder eine ganz andere Sache.
Was ist da biologisch eigentlich dann passiert, Gänsefüßchen passiert? Also woher kommt dann die Angst? Gibt es da biologische Diagnose
dafür? Auffallend ist, dass die Angststörung sehr häufig vererbt ist. Mhm. Das heißt, dass da schon mal sozusagen von dem ganzen Synapsenset, von dem neurologischen Netzwerk, so ein Priming da zu sein scheint. Zweitens natürlich dann die erlernte Angst. Und ich würde sagen, das ist so ein Double Impact. Man kann sich das gut vorstellen, die ängstliche Mutter, die dem Kind immer hinterher so ein Doppers auf und Doppers auf und Doppers auf und dass das dann sozusagen einen doppelten Effekt hat. Und was passiert da eigentlich? Ja, das werden wir jetzt wissen. Ne? Das wäre total praktisch. Also wir wissen halt, dass der Hippocampus sozusagen und die Amygdala vor allem eine zentrale Rolle spielen. Also dass die Amygdala halt feuern, wenn die Angst entsteht. Aber recht viel mehr wissen wir eigentlich schon wieder nicht. Also da wird es dann sehr wissenschaftlich, neurochemisch und ganz ehrlich gesagt kommt mir immer vor, dass diese Thesen auftauchen, alle plappern das danach, Serotonin und so weiter. Und ein paar Jahre später kommt man drauf, es ist doch wieder ein bisschen komplizierter. Also salopp gesagt sind irgendwie bei den Angstpatienten die Rezeptoren irgendwie mehr Richtung Alarmreaktion, erhöhtes Kontrollbedürfnis, so irgendwie gebürstet. Und bei den Menschen, die, also sind 20% der Bevölkerung haben eine Angststörung, eine beschreibbare. Es ist die häufigste psychische Erkrankung überhaupt. Und die anderen 80% gehen halt nicht so schnell in so eine Alarmbereitschaft rein, so ganz allgemein gesprochen.
Aber die Palette ist ja dann vor allem deswegen riesig, weil die Einschränkung, die man dadurch erfährt, ja von 0 bis 100 gehen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel hat, ich habe mal gelesen, es dürfte es wirklich geben, eine Angst vom Papst. Mhm. Die Ausprägung, krankhafte Angst vom Papst, dann ist ja das nicht besonders schlimm.
Weil, Papophobie.
Ja, genau. Der wäre dann auch bei den 20% dabei, der mit der Angst vom Papst und das ist ja eigentlich egal. Das heißt, einen wirklichen Leidensdruck, dass man sagt, den müssten wir jetzt behandeln, das sind ja dann vielleicht viel weniger, oder?
Bestimmt ist es so, ja. Also ich glaube auch, dass die Angststörung die weit verbreiteste Neurose ist in unserer Gesellschaft, ja, weil letztlich ja unser also da wird es sehr weit, aber unser Gesellschaftssystem lebt ja von dieser Angst. Ne? Also ich sage jetzt mal Versicherungswesen, Fahrradhelme, Kindersitze, wir haben ja eine ganz hohe Absicherungsmentalität und eine Kultur, wo jeder davon ausgeht, dass nichts passieren darf. Also du willst mit dem Bungee springen, aber es darf nie was passieren. Oder ich glaube einfach, dass unsere Lebensrealität so sicher geworden ist und eigentlich auch schon ein bisschen langweilig ist. Die Kinder gehen nicht mehr in den Wald, sondern sitzen vor dem Fernseher, weil es sicherer ist. Und da findet auch vieles so an Erleben nicht mehr statt. Also ich kann mir vorstellen, vor 100 Jahren war das noch ein bisschen anders, weil reale Gefahren irgendwie greifbarer waren. Jetzt sind es oft imaginierte Gefahren, die uns beschränken und früher, glaube ich, ging es einfach mehr ums Überleben. Ja.
Und das, glaubst du, erhöht die Krankheitsrate? Weil ich erinnere mich, bei der Depression hast du, glaube ich, gesagt, das ist eigentlich stabil über, ja. über die Gesellschaften, über die wirtschaftlichen Verhältnisse, über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Und glaubst du, kann auch mehr sein oder ist vielleicht jetzt mal mehr, als es schon mal war?
Würde ich so sehen, ja.
Auch die krankhafte Ausprägung?
Ich denke auch die krankhafte Ausprägung, weil es einfach so ist, dass wir eine Kultur haben, die das sehr fördert. Ne? Also jetzt so diese, ich sage jetzt mal, diese banalen psychotherapeutischen Ratschläge von öfter mal Nein sagen und so auf sich selber schauen, hat ja viel auch mit der Komfortzone zu tun. Ne? Und letztlich ist das oft das, was genau die falsche Botschaft für Angstmenschen ist. Ne? Weil in der Komfortzone zu bleiben, wenn bei dir die Alarmglocken zu früh losgehen, ist ja eigentlich die falsche Botschaft. Ne? Weil die Angst ist ja eben auch eine Emotion, wo Fight ab und zu einen Sinn hat, also durch die Angst durchzugehen. Ne?
Aber ist dann diese imaginierte Angst eine kompliziertere Angst, um sie zu überwinden? Weil du sagst, du kannst das ja nie abprüfen oder nie falsifizieren, dass du sagst, schau ja, da ist er, dann gar nichts. Ist das ein Problem an sich? Weil ich kann jetzt Angst haben vor Aufzügen, vor MRT, ich kann es überwinden, ne? Dann weiß ich, ich habe es geschafft. Aber das Imaginierte, ist das dann die Angst vor einer unspezifischen Angst?
Genau. Also ich glaube auch, also das, was du eben sagst, das eine ist so diese klassische Exposition an der Verhaltenstherapie. Wir legen dich ins MRT und lassen dich einen Vormittag drinlegen, bis die Angst vorbei ist. Mhm. Weil irgendwann ist das Adrenalin sozusagen verspritzt und dann hört die Angst auf und du bist durch. Mhm. Also gibt es ja auch diese Anekdote vom Wolfgang von Goethe, der sich auf dem Weimarer Münster festgebunden hat. Der hatte Höhenangst und hat sich da oben festbinden lassen, blickt nach unten, bis die Angst vorbei war. Das ist eine der ersten Beschreibungen einer Exposition. Das kann man bei diesen Phobien sehr gut machen, aber bei diesen unspezifischen Besorgtsein, es könnte irgendwas sein, unspezifisch, ihr könnt die Kontrolle verlieren, da ist es ja viel schwieriger, sozusagen das greifbar zu machen und zu exponieren, diese Angst. Ja.
Oder es gibt kein Erfolgserlebnis dann quasi vielleicht in der Nachwirkung. So.
Also es ist viel nicht so unmittelbar, ne, zu erleben.
Bei dir ist es ja nicht krankhaft, du bist ja in der Röhre, ne?
Ja. Komischerweise möchte ich dich noch fragen, dann sind wir mit dem MRT-Beispiel durch. Ich kann mich reinlegen, ich fahre rein, alles okay. Und dann kommt immer dieser Moment, wo mir dieser Knopf in die Hand gedrückt wird. Und dann wird gesagt, wenn es dann panisch wird, wenn es ein Problem wird, dann drückt er drauf. Und das ist der Moment, wo es bei mir in die Höhe schnallt. Eben dieses Überlegen, na, was könnte denn sein eigentlich? Ne?
Genau. Das ist, ja. Und das ist ja der schöne Angstkreis. Ne? In dem Moment, wo du beginnst, darüber nachzudenken, es könnte jetzt was sein, beginnst du sozusagen den Blick nach innen zu richten, deine Körperreaktionen zu monitieren und mit dem Gedanken zu verbinden, was wäre denn jetzt, wenn? Und dann käme ich da nicht raus. Und wenn ich schon mal einen Knopf kriege, dann bedeutet das ja eigentlich, es könnte gleich was losgehen. Und die Selbstbeobachtung steigert dann sozusagen das Angstempfinden, steigert wieder die Selbstbeobachtung und so beginnt dieser Teufelskreis der Angst.
Jetzt sind wir schon in einer privaten Therapiesitzung. Ne?
Fragen, was die Symptome sind, aber war das dann schon die Antwort, dass die Symptome eigentlich die Vermeidung ist?
Gehört dazu. Also ich denke, das wäre jetzt wichtig, vielleicht noch, wenn wir von so praktisch in den Basics noch sind. Das eine sind so die gerichteten Ängste, Phobien zum Beispiel, wo man sagen kann, ich habe Angst vor etwas und kann das konkret beschreiben. Und das andere ist eben die ungerichtete Angst, die generalisierte Angststörung in der Terminologie, die einfach sich ausdrückt durch depressive Stimmungen, dieser Pessimismus, sich beständig Sorgen machen, innere Unruhe, immer in Alarmbereitschaft sein, schlecht schlafen, körperliche Symptome, abgeschlagen sein, Magenverstimmung, Kopfschmerzen, ist also die häufigste Differentialdiagnose zur Depression und wird oft eben als lavierte Depression oder sowas bezeichnet, was aber von der Herkunft und von der Genese eben ein Unterschied ist. Da haben wir, glaube ich, in der Depressionsfolge schon mal drüber gesprochen. Weil das ist so eine Grundhaltung, die man ins Leben mitbringt und die je nach deiner Lebensrealität mal mehr, mal weniger ist. Also wenn dein Leben gerade sehr, sehr ruhig und kontrolliert verläuft, empfindest du diese Angst fast gar nicht. Und wenn du abgelenkt bist durch einen Job zum Beispiel und wenn du beginnst sozusagen mehr Zeit zu haben, darüber nachzudenken oder Belastungen reinkommen, die deine Existenz irgendwie betreffen, dann beginnt diese Angststörung mehr aufzublühen. Also typischerweise ist es immer so eine Geschichte hinter Burnouts, ja, dass einfach dann der Druck mehr zunimmt und dann dieses Gefühl von Kontrollverlust die Leute eigentlich krank macht. Also das Gefühl, jetzt verliere ich dann die Kontrolle über das, was hier läuft, und ich kann mich nicht mehr erholen, und die können sich halt auch nicht erholen. Die können nicht am Wochenende runterkommen, sondern am Wochenende rattert die ganze Zeit der Kopf, wie wird es am Montag wieder werden. Und das ist wesentlich für eine Angststörung. Und die Vermeidung bedeutet eben, und das gehört praktisch zu der gerichteten und zu dieser ungerichteten Angst dazu, bedeutet, ich ziehe mich jetzt in mein Schneckenhaus zurück und habe so mittelbar das Gefühl von, zum Glück ist die Gefahr vorbei, Vogelstrauß sozusagen, und in the long run gibt es dann sozusagen das Problem, dass man ja dadurch sozusagen immer einen kleineren Wirkungsradius bekommt und immer, ich sage immer, tiefer in das Schneckenhaus reingerät und dann am Leben immer weniger teilnimmt. Und am Ende steht tatsächlich dieses depressive Gefühl, aber dann kann man sich nicht mehr bewegen in keiner Richtung. Bleibt dann in der Früh liegen und geht nicht mehr in die Arbeit zum Beispiel. Ne? Weil da könnte ja wieder passieren, dass man die Kontrolle verliert, oh Gott, dass man irgendwas nicht zusammenbringt, dass man versagt. Und diese Angst ist es dann, die dich zum Zuhause liegen bleiben bringt. Und das wird eben sehr häufig dann als Depression bezeichnet, aber ist eigentlich eine Vermeidung.
Aber ich kann mich nur erinnern, dir war das, diese Abgrenzung in der Depressionsfolge besonders wichtig, aber das kann man ja dann nicht mehr abgrenzen, oder? Wenn im Endeffekt beide, der Angstgestörte und der Depressive, im Bett liegen und sich nicht mehr rühren und beide total fertig sind.
Das kann man gut abgrenzen, weil der Angstpatient ist am Freitagnachmittag und am Samstag oft noch ganz gut ablenkbar. Bei einer Familienfeier oder weil er mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt oder weil irgendwas unvorhergesehen ist, ein Besuch oder irgendwas Nettes im Fernsehen, whatever, passiert, dann würde jetzt von seinem Umfeld würde keiner bemerken, dass der eigentlich jetzt gerade in einer schlechten Phase ist. Der kann lachen, der kann sich freuen. Ein Depressiver kann es nicht. Und das ist genau der Unterschied. Und der Depressive hat halt dieses Losigkeitsgefühl. Das heißt, da passiert was Lustiges, der kann nicht mitschwingen, der kann aber auch nicht so schwer traurig sein. Der fühlt sich einfach so, ja, losig heißt es halt so im Jargon. Mhm. Und der Angstpatient, der ist eher panisch, angespannt, nervös und kann sehr wohl aber aus dem aussteigen, wenn die Umgebung sich ändert.
Also ist die Ursache greifbarer bei der Angst? Vielleicht sogar, wenn du sagst, der bleibt liegen und am Montag beginnt die Arbeit und der schafft es nicht, in die Arbeit zu gehen. Ist die Ursache dann näher bei einem als bei der Depression?
Ja, die Ursache ist ja dann, wird ja häufig dann fehlinterpretiert. Ne? Die Ursache heißt dann oft, ja, das ist, wenn der Arbeit ist, so ein Stress. Hm. Zum Beispiel, ja. Und interessant ist, wenn man dann mit den Leuten spricht, dass man draufkommt, wenn sie es erstmal in die Arbeit geschafft haben und sozusagen in ihre Rolle schlüpfen, also nur einen Teil ihrer Persönlichkeit sozusagen zur Schau tragen müssen, dann ist die Angst auch wieder weg. Also wenn es mal läuft, wenn man sich mal eingeklinkt hat. Und das heißt, die Ursache ist tatsächlich eigentlich die Schwellenangst. Also die Ursache ist nicht so sehr das, was dich erwartet, sondern die Ursache ist, was in deinem Kopf passiert, was du dir vorstellst, was dort alles passieren könnte. Und das ist komplett überzogen. Ja. Ist halt eben so wie jemand, der auch eine gerichtete Angst hat, dass so ein Vernichtungsgefühl entsteht. Ja. Wenn du eben jemand mit Höhenangst jetzt irgendwo runterschauen lässt, dann hat er das Gefühl, das wird jetzt so massiv, dass er gleich sterben wird und deswegen muss er schnell weg aus der Situation. Und ähnlich ist es ja so, ich kann morgen nicht in die Arbeit gehen, weil da wird so viel Schlimmes passieren, ich kann heute schon gar nicht mehr einschlafen, weil ich stelle mir schon vor, rat, was da alles sein wird.
Und du hast vorhin gemeint, das hängt oft von Lebensabschnitten ab, in denen man sich befindet. Ja, ist da auch dann Verantwortung sowas in die Richtung? Also ich habe da ein Lied gefunden von der Band The National, da singt der Sänger darüber, dass er eben Vater ist und seitdem er Vater ist, mehr Angst hat, eben um sein Kind. Also ist das so gemeint, dass es wirklich so Abschnitte gibt im Leben, wo vielleicht Verantwortung steigt und deswegen auch die Angst größer werden kann?
Natürlich, das kann sein. Also gerade eine Elternrolle ist natürlich schon, ist ja auch genau, was wir vorhin schon gehabt haben, die angstgestörte Mutter, ne, die ein Kind kriegt, die dann permanent Angst hat, was dem Kind jetzt alles passieren könnte. Und das ist halt in unserer Gesellschaft jetzt, finde ich, auch noch ganz besonders, ja, weil Kinder haben ja so einen Stellenwert und da ist, also das ist ja quasi die Chance, sich irgendwie zu verwirklichen und was sie alles einlösen müssen und alle Augen sind auf die Kinder gerichtet und dass denen ja nichts passiert. Also ist ja eh schon mal das Grundsatzklima. Und wenn da noch eine Angststörung dazukommt, dann kann man sich gut vorstellen, dass halt schnell mal hohe Emotionalität am Werk ist, wenn irgendwas passiert.
Was kann man eigentlich dagegen machen, wenn man es hat? Mhm.
Ja, also wenn man es hat, ist eben das Erste schon mal zu bemerken, dass man es hat, weil es ja irgendwie auch ganz gut so sich verträgt, dass man eben alles unter Kontrolle hat, dass man alles perfekt erledigt. Ne? Es sind auch viel perfektionistische Sachen dabei. Und wenn man das erstmal identifiziert hat, dass das Problem ist, dann wäre es halt sozusagen das Ziel, ja, jetzt ganz banal gesagt, lockerer zu werden, die eigenen Standards zu hinterfragen, bewusst in Kauf zu nehmen, dass man über Dinge keine Kontrolle haben muss und sich einfach diesem Gefühl von Kontrollverlust sozusagen zu stellen. Und so könnte man sich so ein bisschen rausbewegen aus dieser Schneckenhaus-Situation wieder. Und das fällt halt unheimlich schwer. Aber dafür muss ich erstmal wissen, dass ich das überhaupt habe. Ne? Weil es gibt ja, wenn man jetzt Mütter fragt und die sagen, na sicher, sicher habe ich Angst um meine Kinder. Na klar, und wenn die abends fort sind, dann na klar bin ich da auf. Jede Mutter hat da Ängste, weil es so als normal empfunden wird. Und dann sage ich, und der Mann, der ist auch immer auf. Na der schläft, dem ist das alles wurscht. Also trotzdem nimmt die nicht wahr, dass sozusagen in der Skalierung von Vorsicht, nenne ich das mal, nicht mehr Angst, auf Vorsicht, da ein Unterschied besteht. Und das ist ja sozusagen fast provokant zu fragen, muss das eigentlich sein, dass sie dann in der Nacht immer auf sind, bis die wieder heimkommen? Also, weil das sozusagen der Gedanke gar nicht gedacht wird, wenn man sich dieser Angststörung eigentlich nicht bewusst ist. Und das gelingt dann eigentlich erst, wenn man den Blick ein bisschen aufmacht und sagt, in wie vielen Bereichen des Lebens spielt es eine Rolle, dass ich ein erhöhtes Kontrollbedürfnis habe und wie viel Energie fließt da eigentlich rein in diesen Umstand. Und dann kommt man überhaupt erst langsam hin, dass die Menschen wahrnehmen, dass das vielleicht doch ein bisschen übertrieben ist.
Ja, nehmen wir an, man nimmt es dann wahr. Aber dann kann es ja, dass man einfach sagt, naja, nimm es nicht so schwer, setz deine Standards herab. Das
funktioniert nicht.
Nein, aber das hast du gesagt, das wäre eigentlich das Ziel. Ne?
Da müsste man hinkommen. Ne?
Aber wie kommt man dann hin?
Na, wie kommt man hin? Indem du praktisch deine Denkstile bearbeitest. Indem du dir bewusst wirst, dass bei dir sofort so der Schalter fällt und du, wie gesagt, ich rede immer von dem Alarm, der zu empfindlich eingestellt ist. Dass du lernst praktisch, bei dir beginnt die Alarmglocke früher zu schrillen und vermutlich zu früh. Und wenn dieser Fehlalarm losgeht, also salopp gesagt, du hast in deinem Haus eine Alarmanlage, die funktioniert nicht richtig und du musst damit leben, dass ab und zu der Alarm schrillt und du trotzdem dich normal in deinem Haus bewegst. Ähnlich wie bei den Autoalarmanlagen. Ne? Wenn die angehen, schaut keiner mehr, weil die wegen jedem Blödsinn oft angehen. Und dieses Gefühl auszuhalten. Im Extremfall hast du ja bei Zwangspatienten, ne, die praktisch die Türschlösser und die Lichtschalter kontrollieren. die lernen müssen, das Problem in der da drüber zu kommen, ist die Spannung, die entsteht, wenn ich das Türschloss nicht kontrolliere. Also das Problem ist nicht das nicht zugesperrte Türschloss, sondern das Problem ist, dass ich das Türschloss zusperre zum 10. Mal, kontrolliere, ob es tatsächlich zu ist, um die Spannung, die bei mir entsteht, wenn ich mich umdrehe und gehe und mir nicht sicher bin, hast du wirklich zugesperrt? Dann entsteht diese Spannung und die Spannung ist das Problem und nicht das Türschloss. Und das heißt, da durchzugehen durch die Angst. Letztlich ist eine Exposition im Kleinen, ne? Dass ich sage, ich stelle mich dem Gefühl, das bei mir aufkeimt, jetzt verliere ich die Kontrolle, jetzt passiert gleich was. Das ist ein Fehlalarm und das halte ich jetzt aus. Also es ist was anderes als mach dich mal locker, ne? Weil das will natürlich jeder, jeder wird sich gern ein bisschen reinchillen, aber das funktioniert nicht, weil das kannst du nur erreichen, wenn du durchgehst durch dieses Tunnel der Angst, nenne ich das jetzt mal pathetisch.
Und das kann man dann trainieren, oder wie
schaut das dann aus? Das kann man dann trainieren.
Mhm. In der Situation.
In der Situation, aber dafür muss ich mir erst bewusst machen, wie die Situation eben ist und was bei mir spezifisch solche Situationen auslöst. Und dann macht man so eine Itemlist, was sind so typische Situationen, wo man das gut greifen kann, Zielsymptome sozusagen vereinbaren und dann lernen, das auszuhalten. Und natürlich spielt Pharmakologie eine große Rolle. Also man kann mit Psychopharmaka natürlich auch sehr viel machen. Also weil das ja dann oft erst ermöglicht, dieses Tunnel der Angst, wenn ich das so nenne, mal auszuhalten.
Und also Annahme, ich bin mir der Angst bewusst geworden. Was du beschreibst, also da gibt es Leute, die können sich das dann selber beibringen. Mhm. Andere werden halt einen Therapeuten brauchen und dann die dritte Stufe Medikamente. Also das ist sozusagen dann die Bandbreite. Oder gibt es Leute, die sich das dann selber beibringen können?
Also es gibt also generell in der Therapieforschung gibt es so, ich sage mal salopp, diese Erkenntnis, es braucht Aha-Erlebnisse. Also für jede Form von therapeutischer Intervention muss sozusagen das System, das du therapierst, in einem aufnahmefähigen Zustand sein. Und ich habe zum Beispiel einen Patienten gehabt, der hat eine Angststörung gehabt und der hat mal als Ersthelfer bei einem Unfall, wo ein Auto einen Radfahrer überfahren hat, war er der Nächste am Ort, sprang aus dem Auto, ist dort hingelaufen, war Ersthelfer, hat der Radfahrerin geholfen und hat hinterher bemerkt, komisch, ich war jetzt total angstfrei. Und das war für den ein total beglückendes Erlebnis, das seine Skala von Angst einfach verschoben hat fürs Leben. Und sowas kann man aber jetzt, also wenn man jetzt ein guter Therapeut ist, dann hat man Talent, Situationen herbeizuführen, die Aha-Erlebnisse ermöglichen. Man muss ja nicht immer im Auto drüber fahren, aber also, dass man es schafft, praktisch so mit dem Patienten mitzugehen, dass man eine Idee kriegt, wo könnte ich den abholen? Da reden wir jetzt von Therapie.
Zwischenfrage noch.
Ja.
Und das ist manchmal dann auch wirklich so, dass man sagt, der Therapeut geht jetzt mit dem Agoraphobiker am Marktplatz.
Ganz genau.
Oder er geht mit dem mit der Höhenangst auf den Kirchturm rauf.
Ganz genau.
Welt.
Oft sind ja gemischte Angststörungen. Also super ist, wenn Angstpatienten mit einer generalisierten Angststörung auch eine gerichtete Angst hat, zum Beispiel eine Höhenangst. Weil dann kann man die Höhenangst ganz konkret exponieren und aus dem raus wird dieses Modell, wie stelle ich mich Angst im Allgemeinen, natürlich viel besser internalisiert, weil Emotion macht ja einen viel besseren Lerneffekt als dieses, wir sitzen am Sofa und intellektualisieren uns da weg. Und das macht total Sinn, eben eine Exposition, das ist die klassische Angsttherapie. Wichtig ist dabei eben nur, das kann man eben nicht so hemdsärmelig jetzt hinkriegen wie der Goethe, sondern man muss es ja auch vorbereiten. Also da brauchst du die therapeutische Beziehung, da brauchst du das Vertrauen, da brauchst du auch mal die Vereinbarung, ja, ich will das jetzt tatsächlich, ich will mich dem stellen. Und dann ist eben, deswegen ist es auch wichtig, dass ein Therapeut dabei ist, dass in der Situation darauf geachtet wird, dass es eben zu keinem Vermeidungsverhalten kommt. Also wenn eine Patientin mit einer Autobahnphobie zum Beispiel immer das Radio laufen hat oder jemand mit einer U-Bahnphobie ständig aufs Handy schaut in der U-Bahn, dann ist diese Expositionsübung im Prinzip nichts wert gewesen, weil dabei die Angst sich nicht so aufbauen kann. Und das heißt, um eine Exposition erfolgreich durchzuführen, muss sie wirklich akzeptieren, dass die maximale Angst entsteht. Und da helfen auch diese ganzen Grounding-Übungen eigentlich nicht. Da gibt es ja auch die Strategie und dann erde ich mich und dann setze ich mich da hin und dann merke ich, wie mein Hintern auf die Sitzfläche drückt und dann atme ich tief und damit ja letztlich keine Panikattacke entsteht. Und in dem Moment, wo ich sowas mit Patienten übe, bin ich ja selber als Therapeut in der Rolle, dass ich versuche, alles dafür zu tun, dass die Panikattacke, bei der ja eigentlich nichts passiert, das ist ja die grundsätzliche Vereinbarung, wir sind uns einig drüber, das ist ein Fehlalarm, da entsteht eine Panikattacke und die ist jetzt per se nicht gefährlich. Das ist einmal die Grundbasis, von der wir ausgehen. Dann macht es ja keinen Sinn, auf der anderen Seite Übungen zu trainieren, damit nur ja keine Panik entsteht. Weil dann bedeutet das ja, dass du aus der U-Bahn wieder aussteigst und sagst, ah, zum Glück ist keine Panik entstanden. Und das erhöht ja nur wieder die Schwelle, dass Panik erwartet wird, ne? Also das denken heißt, Sie nicht an den rosa Elefanten, um das geht es halt. Ne?
Ja. Das heißt, soll dann Panik entstehen, die man dann therapieren kann in dem Moment oder nicht?
Da soll Panik entstehen, die man nicht therapieren kann und nicht therapieren soll. Weil die Therapie besteht quasi in dem Ablaufen einer Panikattacke, in der radikalen Akzeptanz. Also ich stelle mich der Situation und was immer jetzt passiert, ich werde es aushalten können. Und das ist so die Grundannahme. Und interessanterweise entstehen ja meistens die Panikattacken dann nicht, wenn man in der Situation erstmal ist. Also wenn es gelingt, so reinzugehen und zu wissen, mir kann hier nichts passieren, wurscht egal, dann kommt meistens keine Panikattacke mehr.
Und was machen aber wir beide mit unserer Angst vorm Sichtum? Da kann man sich schwer exponieren, oder?
Kann man sich ganz schwer exponieren.
Angst vorm Tod auch schlecht, ne? Aber jetzt
Thanatophobie.
Aber was ist jetzt bei der generalisierten Angststörung, was ist dann die Expositionsstrategie?
Na, die Expositionsstrategie ist eben, wir haben es ja vorhin besprochen, du stellst dich ja trotzdem der Situation, du bleibst eben, bevor du nicht ins Büro gehst, weil du liegst da und fühlst dich total depressiv, du gehst trotzdem.
Du lebst dein Leben so weiter, als ob du es nicht hättest.
Du lebst es weiter und du akzeptierst, dass du mit dieser Angst, heute kennt ganz was Schreckliches wieder passieren im Büro, mit dieser Angst einfach dorthin zu gehen und darauf zu vertrauen, dass du ja oft diesen Job schon seit vielen, vielen Jahren machst und dass du auch wie vielen Tagen du dann dort warst, schon verkatert, mit Kopfschmerz, mit leichtem Fieber, also auf keinen Fall 100% einsatzfähig und auch mit halbem Gas gut durchgekommen bist. Weil das, was da entsteht, ist dieses Gefühl, ich muss jetzt so lange hier zu Hause bleiben und mich so lange erholen, bis ich mich wieder gut fühle, damit ich dann dort wieder gut funktioniere. Typisch der Kontrollaspekt ist ja auch, ich übernehme die Verantwortung vom Dienstgeber. Ja? Also ich kann ja nur dort arbeiten, wenn ich voll leistungsfähig bin. Und ich sage halt dann salopp, das ist aber nicht Ihre Aufgabe, jetzt dafür zu sorgen, dass Sie voll leistungsfähig sind, weil der kann Sie immer noch kündigen, der Dienstgeber, wenn er nicht zufrieden ist. Ja? Salopp gesagt. Aber am Schluss kommt ja raus, dass du deinen Job ganz normal runterdrehst und niemand bemerkt das in deinem inneren Konflikt, in dem du da eigentlich stehst, in der Regel. Aber du selber hast das Gefühl, es wird total schrecklich werden heute und alle werden merken, dass mir alles gerade entgleitet. Das ist so die Maximalversion dann der Angst. Und wenn man dann hingeht und klingt sich eben sozusagen ein, dann funktioniert das Ganze und nur wenige werden bemerken, dass du vielleicht nicht voll am Draht stehst. Ja. Und natürlich, weil du das vorhin, das wollte ich jetzt schon noch sagen, also ich finde das nicht eine Hierarchie, von der Leitlinientherapie ist es schon ganz klar, dass Antidepressiva, und da ist es vor allem halt das Sertralin, und Verhaltenstherapie und explizit Verhaltenstherapie, also jetzt nicht jede Form von Psychotherapie, sondern Verhaltenstherapie ist Stufe 1a evidenzbasiert. Das heißt, es ist schon ein Nebeneinander und jetzt nicht unbedingt, man muss unbedingt, also erst allein und dann Therapie und dann erst die bösen Psychopharmaka, sondern es kann tatsächlich für viele Menschen auch viel realistischer sein und auch finanzierbarer, ein Psychopharmakon zu nehmen und eben ein Sertralin zum Beispiel, und dann funktioniert das und man nimmt das ein halbes Jahr, ein Jahr, und irgendwie stellt sich dann im Gehirn die Kognition um und man geht Situationen anders an, und viele sagen, ich bin jetzt viel gelassener und das hätte ich schon viel früher tun sollen, weil auf einmal schreie ich nicht immer gleich rum, wenn die Kinder laut sind, und bin nicht mehr so genervt und nicht mehr so reizbar und viel lockerer. Und das bleibt dann oft, auch wenn man das Medikament nach einem Jahr wieder ausschleicht, dann ist es trotzdem so, dass man in dem Jahr ja vieles umgelernt hat, was man vorher falsch eingelernt hat durch diesen Alarmmechanismus.
Also das ist dann nicht, wie jetzt manche wahrscheinlich sagen würden, das behandelt ja nur die Symptome und nicht die Ursache. Also das kann auch so wirken, dass die Ursache sozusagen
behandelt. Das behandelt genau die Ursache, ne? Weil alles, also das behandelt ja genauso, ich sage mal, dieses Neuronetzwerk genau weg von diesem auf Angst gebürstet sein, ne? Und eben, was die Symptome gut behandelt, ist ja halt eben Relax-Tropfen und eben CBD ist zurzeit ganz en vogue. Und natürlich auch Beruhigungsmittel, Tranquilizer, bis hin halt zu richtigen Benzos. Das behandelt eben wirklich nur die Symptome, und das finde ich eben auch kritisch, weil das ja ein Vermeidungsverhalten ist. Es ist wurscht, ob das CBD ist oder Baldrian-Kapseln. Das trägt ja in sich das Gefühl, ich nehme jetzt was, damit ich dieses Angstgefühl kleiner mache. Und das ist sozusagen eine Vermeidungsstrategie, und die führt deswegen eigentlich nie zum Erfolg.
I can't enjoy a goddamn.